Ich glaube, wir müssen Impulsgeber sein bei einigen Dingen, also Vorschläge machen, Ideen, was wir rechts und links sehen. Aber auch gleichzeitig muss natürlich auch so diesen Business, dieser Business-Nachfrage irgendwo auch gerecht werden. Ne? Dass man nicht immer nur die tollsten Dinge macht, die hinterher keiner braucht, sondern dass dieses, was man sieht rechts und links und was man abstrahiert, vielleicht auch auf andere Kunden, das auch eine wirkliche Nachfrage ist.
Heute durfte ich wieder einen ganz besonderen Gast an der Handelbar begrüßen. Felix Hettlage war bei uns, Managing Director Digital bei der Fiege Group. Und natürlich hatten wir viele spannende Themen rund um Logistik, die wir in den Fokus gerückt haben. Das Spannungsfeld zwischen Innovation und Kostendruck, Automatisierung und die vielfältigen Möglichkeiten der KI. Und stets hatte Felix die Mehrwerte für die Kunden im Blick. Eine super spannende Folge, aber hört selbst hinein.
Handelbar, der Podcast von und für Handelsinsider. Wir schenken Brancheninsights ein.
Herzlich willkommen zur Handelbar. Auch heute wieder mit einem ganz besonderen Gast, den ich ganz, ganz herzlich bei uns in den Räumen des IFH Köln begrüßen darf. Felix Hettlage ist bei uns, Managing Director Digital bei der Fiege Group. Hallo Felix, grüße dich.
Hallo, freut mich, dass ich da sein darf.
Ja, toll, dass du trotz des Wetters und des nicht immer schönen Verkehrs den Weg aus Münster zu uns gefunden hast. Wir haben eine Reihe von spannenden Themen, wie immer hier in der Handelbar zu diskutieren. Aber bevor wir da in Medias Res gehen, was sollte man über dich wissen?
Was sollte man über mich wissen? Gute Frage. Felix, 44 Jahre, waschechter Westfale, komme aus Münster, lebe auch mittlerweile wieder in Münster. Bin sportbegeistert, liebe Tiere, habe einen Hund. Das ist so, glaube ich, das Wesentliche.
Und wie lange schon bei Fiege?
Ich bin jetzt seit circa 3 Jahren wieder bei Fiege, war davor schon mal bei Fiege für 5 Jahre. Also in Summe komme ich, glaube ich, auf 8. War dazwischen kurz bei der Firma Piken-Kloppenburg Düsseldorf für das Thema Supply Chain und Logistik verantwortlich. Und vor geraumer Zeit davor auch mal bei der Firma Arvato in verschiedenen Funktionen für das Thema E-Commerce und Kundenbindung zuständig. Also immer doch sehr stark der Logistik und dem Outsourcing verbunden gewesen.
Logistik ist ein gutes Stichwort. Das zieht sich ja dann durch deinen Werdegang. Was fasziniert dich so an dem Thema Logistik?
Ich glaube, es sind 2 Dinge. A, verbindet Logistik ganz viele Dinge und ganz, ganz viele Funktionen miteinander. Und es ist immer so dieses Element, was Dinge einfach möglich macht. Und was ich eigentlich auch faszinierend finde, ist diese Prozessseite und dass man sich in der Logistik alles irgendwo erschließen kann. Ich will es mal so formulieren, man braucht sicherlich keinen Doktor in Atomphysik, um Dinge durchzudringen, sondern man kann wirklich mit gesundem Menschenverstand und mit den richtigen Tools und mit den richtigen Kollegen, mit dem richtigen Team, kann man sehr, sehr viel selber gestalten und machen. Und das finde ich persönlich besonders spannend.
Jetzt hast du ja auch einmal in deinem Werdegang so die Seiten gewechselt, vom Dienstleister zum Händler. Wie wichtig ist das hier für deine aktuelle Herausforderung jetzt dann auch bei Fiege, dass man auch tatsächlich aus erster Hand das aus einer Handelssicht auch beurteilen kann?
Das ist für mich total spannend. Also angefangen habe ich ja auf der Dienstleisterseite, wo es halt so ist, dass man natürlich Dinge für Kunden macht und immer Aufträge bekommt und die dann erfüllen muss. Aber mal einen Handelskonzern von innen betrachten zu dürfen und so eine gesamte Supply Chain zu sehen und wie die Elemente verzahnt sind von der Produktion bis zur Logistik, bis zum Verkauf zum Beispiel und wie Waren und Finanzströme auch miteinander verbunden sein müssen. Das ist total spannend. Auf der einen Seite inhaltlich, aber auf der anderen Seite natürlich auch spannend auf so einer persönlichen, menschlichen Ebene. Wie werden Entscheidungen getroffen? Was ist eigentlich wichtig? Was ist auch so der aktuelle Stand der Diskussion in den Handelskonzernen, sage ich mal, die ja vielleicht manchmal nicht mal nur deckungsgleich sind mit dem, was an der Dienstleistungsseite passiert. Von daher, und das miteinander verbinden zu können, sich in die Lage des Gegenübers besser versetzen zu können, hilft mir sehr in meinem Alltag.
Jetzt ziehen sich ja 2 Sachen bei dir so durch den Lebenslauf durch. Mindestens 2 Logistik, das andere ist Digitalisierung. Folgerichtig bist du ja Managing Director Digital jetzt bei der Fiege Group. Wie kann man sich diese Unit vorstellen? Wie groß ist die? Wie eng ist sie verzahnt mit dem Kerngeschäft?
Wir als Einheit sind relativ viele. Wir sind circa 200 Kolleginnen und Kollegen, die dort arbeiten. Nicht alle sind im rein digitalen Feld und wirklich Entwicklung oder Data Scientist. Es sind auch einige Personen, die natürlich im Projektmanagement, im Kundenmanagement sind. Also es sind eine Vielzahl verschiedener Disziplinen, die in dieser Einheit sind. Aber wir begreifen uns als eine Einheit, die unseren Kunden über die Kontraktlogistik, über das reine Logistikgeschäft weitere Dienstleistungen, weitere Räume in der digitalen Welt erschließen. Wir sagen, es gibt einige Use Cases oder Anwendungsfälle, die sich natürlich anschließen und die wir aufbauen wollen, um mehr Transparenz zum Beispiel in unsere Lieferketten zu bekommen für unsere Mandanten und vielleicht bessere Vorhersagen zu machen. Das sind einfach Dinge, wo wir merken, dort ist eine Nachfrage bei unseren Kunden und auch eine Notwendigkeit. Und wir wollen das natürlich über das, was wir als Kerndisziplin Logistik anbieten, hinaus auch anbieten, um unsere Kunden auf diesem Weg zu begleiten. Das ist auch eine große Transformation, muss man sagen. Also kommen von, sagen wir mal, die Transformation in die E-Commerce-Welt für viele Unternehmen. Jetzt vom E-Commerce im nächsten Schritt in den über datengetriebene und KI-gestützte Geschäfte und Geschäftsmodelle einzusteigen. Das ist halt einfach für uns spannend. Und das ist unsere Einheit. Wir treten dafür an, das mit unseren Kunden gemeinsam mitzuentwickeln, auch Trends zu identifizieren und gemeinsam halt wettbewerbsfähig sein und diese Wettbewerbsfähigkeit noch weiter auszubauen.
Klingt ja super spannend, klingt auch anspruchsvoll. Du sagtest ja, es ist ja auch eine Transformation dann für euch selber. Wie arbeitet ihr da mit anderen Bereichen zusammen? Ich habe das ja selber auch von der Seitenlinie oft beobachtet. So eine Digital-Unit wird ja häufig dann auch ein bisschen beargwöhnt von den traditionellen Einheiten. Dann ist so die Frage, wessen Kunde ist das denn eigentlich? Seid ihr aus diesen Zeiten schon raus? Habt ihr so diese einheitliche Sicht auf den Kunden? Ist es völlig egal, ob der jetzt eine Lösung aus deinem Bereich benötigt oder aus einem anderen Bereich des Hauses?
Ich glaube, diese Herausforderung haben wir nicht so, weil wir als Fiege sehr, sehr kundenorientiert sind. Und wie gesagt, wenn der Kunde und wir gemeinsam auf die kommen, das eine gute Sache ist, dann finden wir sehr schnell zusammen, im Sinne des Kunden zu agieren. Und was bei uns immer wichtig ist, wir verstehen uns nicht als eine Stabsstelle oder wir verstehen uns nicht als ein Cost-Center, sondern wir ein eigenes Profit-Center. Also alles, was wir machen, müssen wir natürlich auch marktfähig verkaufen können. Und wenn wir das im Verbund natürlich machen mit unseren logistischen Leistungen und auch Synergien machen, dann schaffen wir es fast immer sehr, sehr interessante Angebote unseren Kunden zu machen, indem halt wirklich alle von profitieren, was natürlich dann auch die Unterstützung entsprechend stützt. Oder es gibt auch manchmal Dinge, oder Anwendungen, wo wir sagen, die verkaufen wir unabhängig von der Logistik. Oder wir gewinnen selber erst einen Kunden über das Thema digital und vielleicht später dann halt noch Kontraktlogistik dazu. Also von daher, ich glaube, dadurch, dass wir ein eigenes Profit Center sind, wie eine kleine Firma sind, die immer auch marktfähig sein muss und dann nochmal in Kombination ein noch besseres Angebot machen kann, haben wir diese, wie du es beschreibst, vielleicht diese Spannung gar nicht so sehr oder auch gar nicht, dass man sich erst beieinander gewöhnen muss, sondern da steht der Erfolg des Kunden und dann der Unternehmung total im Vordergrund.
Und ist auch ein Standort oder seid ihr an unterschiedlichen Standorten?
Wir haben aktuell in unserer Business Unit 3 Standorte, aber der Hauptstandort ist in Münster. Den werden wir jetzt auch als Fiegelgruppe noch weiter ausbauen. Wir haben ein großes neues Bürogebäude am Münsteraner Hafen, wo wir unsere Business Unit, Business Field zusammenziehen, was uns nochmal helfen wird, noch enger zusammenzuarbeiten.
Super spannend, was ich interessant finde, dass ja in Münster auch unheimlich viel so entsteht an Digitaleinheiten, sei es, dass es Händler sind, die dort digital vorangehen, sei es, dass Dienstleister sind, die dort digitale Services dann auch entwickeln. Ist das für euch eine Chance? Dann kann man dort vor Ort in diesem Ökosystem vielleicht auch schneller wachsen, sich austauschen, von profitieren, auch von Know-how profitieren. Oder ist es auch eine Herausforderung, weil dann der Arbeitsmarkt vielleicht dann auch entsprechend angespannt ist, weil ja da am Ende des Tages wahrscheinlich doch sehr viele dann um die guten Leute buhlen.
Ich persönlich glaube, es ist eine Chance, weil durch die große Uni und unsere Bekanntheit auch, ich glaube, wir sehr attraktive Arbeitgeber in Münster sind, dadurch Leute bekommen und unabhängig von den Konditionen, von den Aufgaben einfach schaffen, Leute lange an uns zu binden. Ich glaube, der durchschnittliche Fiege-Mitarbeiter ist sehr loyal zu uns, weil wir auch sehr familiär auftreten und auch sehr verwurzelt in der Region sind. Was für uns ganz entscheidend, ganz wichtig ist, das ist halt wirklich diese Chance, dass wir Leute vielleicht sogar sehr früh in die Karriere für Fiege gewinnen können und auch begeistern können und gemeinsam wachsen können. In unserem speziellen Feld, im digitalen Umfeld, ist es aber auch unerlässlich, dass wir natürlich auch bundesweit oder auch international wirklich schauen, Leute zu finden. Und da hilft uns natürlich jegliche Form von Remote-Arbeit auch sehr. Nichtsdestotrotz schätzen wir es sehr und finden es auch total wichtig, dass wir zusammenkommen, dass wir zusammenarbeiten, dass wir eine gemeinsame Kultur aufbauen und darüber halt auch den Unterschied machen als Fiege.
Das ist nochmal ein tolles Stichwort mit Remote auf einen Rückblick hier in eine Zeit, die ja irgendwie schon lange zurück im Rückspiegel erscheint, aber vielleicht doch noch ziemlich nah ist, so 2020 bis 2022 Hochphase der Pandemie. Da sind ja alle die es irgendwie konnten, ins Homeoffice gegangen haben, remote gearbeitet, die Digitalen ja ohnehin. Auf der anderen Seite hast du natürlich dann in einem Unternehmen wie Fiege logischerweise die Logistiker, das geht dann natürlich schlecht im Homeoffice. Wie waren das so eure Erfahrungen? Führt das dann vielleicht auch zu irgendwelchen Spannungen, weil man sagt, gut, die haben es ja gut, die können so ganz gemütlich im Homeoffice bleiben, ich muss jeden Tag hier arbeiten? Oder ist es auch da so, dass man dann davon profitieren kann insgesamt, dass man dann die Prozesse vielleicht schneller glatt zieht, sich schneller diesen Herausforderungen dann auch erfolgreich stellen kann?
Das ist nicht ganz einfach zu beantworten, weil wir wirklich viele Kolleginnen und Kollegen haben, für sich nie die Frage gestellt hat, ob jetzt Homeoffice oder nicht. Auf der Fläche, da muss ich halt physisch dort sein, ne? Also vom Mitarbeiter im Warenausgang, Wareneingang oder im Picking bis hin zum Niederlassungsleiter, die hatten immer Präsenz, immer durchgehend. Das hat sich nicht verändert. Und dann gibt's andere Bereiche, Projektbereiche oder vertriebliche Bereiche, die davon auch stark profitieren, auch unabhängig von Orten zu sein. Ich glaube, es gab da nie Spannung, weil sich, glaube ich, jeder seiner Rolle sehr bewusst ist und der Aufgabe verpflichtet fühlt und weniger, ich muss jetzt da sein und rechts und links und solche Dinge habe ich so nicht empfunden, nein. Und trotzdem ist es für uns wichtig, da immer darauf zu achten, dass auch noch eine homogene und unsere Fiegekultur weiter bestehen bleibt und sich weiter ausbaut. Und das ist eine Sache, die natürlich auch die Gemeinschaft braucht, die man digital haben kann, aber noch stärker natürlich, wenn man sich auch persönlich trifft und auch persönlich gemeinsam im Team sein kann.
Ich glaube, die Erfahrung, die wir ja im Handel hier gemacht haben, dass die digitalen Einheiten dann so nicht mehr so argwöhnisch beobachtet wurden, wenn sie dann eben gezeigt haben, dass sie zum Wachstum beitragen, wenn sie dann erfolgreich sind, wenn sie dazu beitragen, eben, dass das Gesamtsystem erfolgreich ist. Ich sage immer, im Großhandel, immer Wachstum wird ausschließlich noch durch Digitalisierung auch ermöglicht werden. Die Märkte sind ansonsten ja weitgehend ausgereizt. Wie siehst du das jetzt aus einer logistischen Sicht, dass auch euer Wachstum am Ende des Tages nur noch ein digitales und datengetriebenes?
Ich glaube nicht, dass es ausschließlich ist. Es gibt natürlich auch dieser physische Kern, den wir haben. Der wird weiter wachsen, der wird sich verändern. Aus meiner Sicht ist der Internationalisierungstrend natürlich ungebremst. Also wir werden immer diese physische Komponente haben von Ware einlagern, auslagern, transportieren. Das wird in unserem Bereich, in dem wir arbeiten, bleiben. Aber wir werden halt die Wertschöpfungskette immer weiter verlängern, indem wir das, was wir tun, digital verlängern. Weil wir sind ja, wie ich finde, für das Thema für digitale Produkte, digitale Dienstleistungen, datengetriebene Ansätze sind wir prädestiniert, weil alles, was wir anfassen, wird auch irgendwie gescannt und digital erfasst. Also wir sammeln überall Datenpunkte, die mehr Einblicke geben in das, was wir tun, beziehungsweise helfen können, besser Vorhersagen zu machen. Das heißt, ich will damit sagen, ich glaube, wir veredeln unser Geschäft viel mehr damit. Wir schaffen einfach noch viel mehr Wert, indem wir diese digitalen Zusatzleistungen erbringen, zusätzlich zu dem wirklich physischen Handling von Gütern. Deshalb, das wird bestehen bleiben. Es wird wahrscheinlich sogar noch komplexer werden, was auch wieder Chancen hat, weil es Internationalisierung gibt, weil es sowas wie Omnichannel gibt, weil Kanäle dort zusammenwachsen werden, weil der Kunde mehr in den Vordergrund gestellt wird. Das sind alles auch physische Aufgaben, aber gleichzeitig auch technologische und datengetriebene Aufgaben. Also unser Feld wird komplexer. Ich glaube auch, gewinnt mehr an Relevanz innerhalb der Unternehmung, für die wir arbeiten, für unsere Klienten, weil es einfach nicht nur Ware von A nach B ist, sondern halt auch, wie ich A Ware an nach B smarte Entscheidungen treffen über, wenn ich was nach dorthin bewege, was kostet mich das? Entscheidungen darüber zu treffen, was wäre vielleicht die bessere Route, vielleicht eher in sehr kurzen Abständen, ob es jetzt mal Echtzeit ist, weiß nicht, aber auf jeden Fall in sehr kurzen Intervallen und nicht immer irgendwie in Jahresrhythmen. Das sind so die Dinge, die da stehen. Ne? Ich glaube, das wird uns einfach vielfältiger machen als Unternehmen, anstatt dass wir sagen, wir wachsen dann halt nicht mehr. Also das, ich will es sehr als Chance begreifen.
Jetzt hast du ja schon jede Menge Stichpunkte wieder geliefert, also Daten, dann das Thema Kostenreduktion. Wenn ich mir da anschaue, Automatisierung ist ja sicherlich in der Logistik einer der ganz, ganz großen Hebel, da zu wirken, mit Datenkosten reduzieren zu können. Wir sehen ja schon einige vollautomatische Leger. Wir sehen schon, dass zumindest einige Züge hier führerlos dann auch fahren. Wo stehen wir da aus deiner Sicht? Wie viel haben wir schon gesehen von dem Eisberg, beziehungsweise wie viel Eisberg ist da noch unter Wasser?
Ich glaube, da ist noch einiges an Eisberg unter Wasser. Es gibt ein paar Dinge, die, glaube ich, in der breiten Öffentlichkeit irgendwie sichtbar sind oder absehbar sind. Sowas wie autonomes Fahren und so. kann ich jetzt auch nicht sagen, wann das wirklich Realität wird etc., aber die Diskussion ist ja öffentlich und da, das wird sicherlich einen großen Teil der Logistik revolutionieren. In den Lägern sehen wir schon sehr, sehr viel an Automatisierung, auch schon in den letzten Jahrzehnten haben wir natürlich schon viel gesehen, aber die Systeme werden flexibler, sie werden intelligenter. Da sehen wir schon ganz, ganz viel. Ich glaube, wo noch viel mehr kommen wird, ist dort, wo technisch eine gewisse Feinmotorik noch gebraucht wird. Also wenn wir heute diese Automatisierung in den Lägern sehen, dann sind das Shuttle-Systeme oder Autostores, wo Produkte in einen Behälter gepackt werden und dann zu Personen geführt werden und dann werden die rauskommissioniert. Ich glaube, ein entscheidender Schritt wird noch, wenn es zum Beispiel bei Textilien wie so ein T-Shirt, das in so einem Polybag ist, dass wir einfach Roboter haben, die auch Einzelteile dort rausnehmen können und auch von der Motorik die Fähigkeit haben, kleinere Teile oder nicht so starre Teile zu bewegen, diese Dinge. Ich glaube, da wird die Robotik noch eine ganz große Veränderung bringen in unserem lagerlogistischen Alltag und in dieser ganzen Steuerung der Systeme. Stichwort die Daten, wann wird wie kommissioniert, wie werden LKWs fahren, welche Verspätung gibt es auf dem Weg zum Endkunden? Was gibt es für Events, die das beeinflussen? Da sind wir schon drin in dem Thema. Aber umso mehr die Systeme es lernen, umso mehr Datenpunkte wir sammeln, umso besser wird das. Und da werden wir auch noch einiges sehen. Und ich glaube auch, wo wir nochmal große Veränderung sehen werden, ist in diesem ganzen Thema Abrechnung, Customer Care, repetitive Aufgaben, die es einfach gibt, die auch immer mehr KIs wahrscheinlich in Zukunft übernehmen können. Sie brauchen ein Training, sie brauchen eine Anleitung, was sie eigentlich sind, aber dann können sie Dinge übernehmen. Wir haben zum Beispiel in der Fiege-Gruppe ein ganz, ganz interessantes Geschäftsmodell, das heißt Carrier Claims Management, wo wir uns darum kümmern, wie wir die Claims, die Verluste zum Beispiel oder die nicht angekommenen Sendungen in der Paketdienstleister, wie wir diese halt wieder einfordern, wie wir da an den Versicherungswert kommen. Und das machen wir jetzt auch schon mit einer KI, die halt wirklich identifiziert, was ist das für ein Fall, wie schreibe ich das an, wen schreibe ich das an. Und das funktioniert wunderbar. Also wir reduzieren dadurch unseren Aufwand, unseren menschlichen Aufwand um einen großen Anteil. Aber das sind Aufgaben, die kann eine KI gut übernehmen. Dafür müssen wir so erstmal trainieren und sagen, du bist eine KI, die sich im E-Commerce-Feld um diese Themen kümmert. Und das ist spannend. Und da wird auch noch sehr viel passieren, auch auf dieser repetitiven Sachbearbeitungsdispositionsebene, die natürlich viel in der Logistik auch ist. Ich glaube, da werden wir noch ganz, ganz viel sehen.
Ja, wir haben immerhin mehr als 15 Minuten gebraucht, um auf das Thema KI zu kommen. Sprich dafür, dass es auch schon ohne KI spannend genug ist. Aber Scherz beiseite, Felix, ich habe in der Diskussion oft das Gefühl, KI, der Begriff wird manchmal ja auch ein bisschen willkürlich verwendet. Wir reden ja oft über Themen, die sind schon sehr, sehr alt. Also wenn ich mir so Routenplanung anschaue, also mein Studium liegt ja viel, viel länger zurück als deins, aber schon damals haben wir uns mit Routenoptimierung beschäftigt. Oft sind es ja Algorithmen und jetzt sagen wir, gut, diese Themen packen wir jetzt einfach da eine KI drüber. Wie groß ist jetzt aus deiner Sicht, selbst KI ist ja jetzt auch kein ganz neues Thema, aber die Durchdringung der KI jetzt in den Prozessen. Wie groß ist da jetzt der Unterschied zu dem, was ihr als Logistiker, das ist natürlich Routenplanung und Steuerungsthemen durch Algorithmen und Automatisierung, das ist ja auch für euch nichts Neues, aber wie groß ist jetzt dieser Schritt mit KI?
Schwierig zu sagen. Erstmal würde ich sagen, glaube ich, dass wir noch mehr am Anfang sind, als man das immer so denkt, wenn dieses Buzzword so erscheint. Ich glaube, der erste Schritt, den alle irgendwo ein Stück weit durchlaufen, ist eigentlich den Zugang zu Daten besser zu machen, einheitliche Datenpools zu haben, Prozesse besser miteinander zu verbinden und die Daten, die daraus entstehen, besser zu poolen, um sie auch nutzbar zu machen. Das ist sicherlich ein Status, in dem wir noch viel mehr sind, als dass wir jetzt die ganz großen Anwendungsfälle haben. Da würde ich sagen, haben wir eher so Basisanwendungsfälle. Aber was interessant ist, die Geschwindigkeiten, mit denen es jetzt vorwärts geht und auch, also wo die Daten verfügbar sind, aber auch die Anwendungsfälle, wie schnell sie umsetzbar sind mit verschiedenen KI-Anwendungen, das ist schon ganz beachtlich. Also man hat wirklich so dieses Gefühl, dass nachdem jetzt der Hype so heiß ist, sage ich mal, aber auch dahinter jetzt schon Möglichkeiten stehen, wie man es umsetzt, weil es ganz klare Methodiken gibt, ganz klare Produkte gibt. Ich meine, ChatGPT, das kennt natürlich jetzt jeder, aber das ist ja wie Motor fungiert der aktuell, ne? Wo man auf einmal, das kann man jetzt anwenden auf ganz viele Dinge. Und ich glaube, die Beschleunigung ist gerade extrem. Von daher mag ich gar nicht beurteilen oder gar nicht vorhersagen, wann es halt ein Großteil unsere Steuerung dadurch genommen wird. Aber das ist sicherlich keine Sache von 10 Jahren, sondern wahrscheinlich eine Sache von 5 Jahren, dass die Relevanz deutlich höher ist. Also noch am Anfang, aber mit einer sehr, sehr hohen Beschleunigung.
Jetzt hast du ja ein großes Team. Trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass die Beurteilung, auf was soll ich mich da jetzt fokussieren, auch sehr schwierig ist bei den KI-Cases. Weil es gibt ja jetzt auch jede Menge Themen, die ich mit KI optimieren kann. Ich glaube, die Relevanz ist hinlänglich klar, aber was wir oft erleben bei unseren Kunden ist dann eben die Frage, womit soll ich denn beginnen? Auf was soll ich mich jetzt im ersten Schritt dann auch konkretisieren? Sieht das bei euch ähnlich aus?
Wir versuchen das eigentlich immer so zu machen, dass wir den Besten befragen, der uns die beste Antwort geben kann. Und das ist unser Kunde. Also von daher ist es bei uns üblich, nicht nur unsere Kunden mit ins Boot zu nehmen, sondern haben jetzt auch angefangen, Roundtables zu machen, mit Kunden darüber zu sprechen, was wir können, was für Ideen wir haben, was wir uns vorstellen können, und dort auch mit Kunden gemeinsam in die Diskussion zu gehen. Sehen Sie es ähnlich? Sehen Sie vielleicht andere Dinge, die vielleicht gar nicht erst mit KI zu tun haben, sondern erstmal mit einer Digitalisierung von verschiedenen Dingen, dass man sie auf der Reise mitnimmt? Weil am Ende des Tages ist das wichtigste Gut, das wir haben, unser Kunde. Und wenn unser Kunde damit was anfangen kann und ihm einen Mehrwert schafft, dann ist es für uns auch gut. Und das normiert uns, glaube ich, indem wir ganz nah am Kunden sind und das gemeinsam mit entwickeln. Ich glaube, wir müssen Impulsgeber sein bei einigen Dingen, also Vorschläge machen, Ideen, was wir rechts und links sehen. Dadurch, dass wir so in vielen Branchen aktiv sind, dadurch, dass wir viele Experten haben. Aber auch gleichzeitig muss natürlich auch so diesem Business, dieser Business-Nachfrage irgendwo auch gerecht werden. Und dass man nicht immer nur die tollsten Dinge macht, die hinterher keiner braucht, sondern dass dieses, was man sieht rechts und links und was man abstrahiert vielleicht auch auf andere Kunden, das auch eine wirkliche Nachfrage ist. Und deshalb diese Idee, diese Roundtables zu machen, in Kundengespräche zu gehen, sowieso nah am Kunden zu sein und mit diesem Feedback bewaffnet in unsere Entwicklung gehen, in unsere Produkte zu gehen, um dann sukzessive immer wieder neue Sachen zu kreieren. Und natürlich auch die geistige Flexibilität, wenn was nicht funktioniert, ist einfach auch zu ändern. Also das passiert logischerweise auch. Dinge, die gut gedacht sind, aber dann vielleicht nicht so funktionieren, dann auch den Mut zu haben, es auch sein zu lassen oder zu verändern und einen neuen Weg einzuschlagen.
Ja, spannend. Ich glaube, das ist ein spannender Punkt, den du dann auch nennst, dann auch den Mut haben, Dinge dann wieder anders zu machen und den einen Case vielleicht dann doch liegen zu lassen, um sich dann mit dem nächsten zu beschäftigen. Ich hatte gerade vorhin so ein Paper von uns hier mit 20 KI-Use-Cases aus dem Jahr 2019 mir angeschaut und nicht jeder Case hat sich natürlich gleich entwickelt und man kommt dann natürlich auch zu unterschiedlichen Einschätzungen. Unabhängig davon, wie man einzelne Cases hier beurteilt. Würdest du sagen, ich spitze auf den Handel immer so zu, wie gesagt, gerade auch der Großhandel hat ja nur eine Daseinsberechtigung als Prozesskostenoptimierer. Und wenn ich dem auch in Zukunft gerecht werden will, muss ich mich mit KI beschäftigen. Ich muss schauen, dass ich die Potenziale der KI dann auch nutze, um meine Prozesse dann zu optimieren, weil einfach dieser Vorteil, den ich durch KI-basierte Anwendungen habe, so groß ist, dass ich ansonsten nicht in der Lage sein werde, hin zum Kunden dann zu den entsprechenden Kosten zukünftig, den der Wettbewerb, der es besser macht, dann hier dann anbieten wird?
Ich glaube, dass es so sein wird irgendwann. Ich glaube, das ist keine Welt nur umringt von KIs, aber ich glaube, jeder muss sich klar über die Vorteile sein, die es mit sich bringt und wie ich mein Geschäft damit anreichern kann, wo es mir wirklich eine Hilfestellung gibt, wo ich Kosten sparen kann, wo ich meine Umsätze optimieren kann, wo ich Liefergeschwindigkeiten optimieren kann, weil es ist ja auch so in allen Geschäftsbereichen, die Welt wird ja auch immer komplizierter und komplexer. Gleichzeitig haben wir einen absoluten Fachkräftemangel. Ich glaube, da wird jeder darauf angewiesen sein, ob man das gut oder schlecht findet, wie auch immer, aber man wird es machen müssen, um da erfolgreich zu sein, weil mindestens der große Wettbewerb in vielen, die sich damit sehr intensiv beschäftigen, werden sonst diese Lücken noch stärker besetzen. Und da sollte man aus meiner Sicht dabei sein. Man sollte es aber auch nicht, soll man sagen, nicht übertreiben. Und zumindest gibt, glaube ich, wie bei uns Logistik auch, es gibt das Brot- und Buttergeschäft und die Dinge, die sein müssen. Und dann gibt es halt die Optimierung, die bei denen uns KI halt helfen kann. Jetzt ist das noch relativ klein. Also ich bin auch eher auf der Seite, sage, ja, es gibt Leuchtturmprojekte, es gibt Leuchtturmanwendungen für den Endkonsumenten, genauso wie im B2B-Bereich. Aber das Entscheidende ist, was rollt auf dazu, in welcher Geschwindigkeit das auf uns zurollt. Und es ist klar, das ist so der nächste Schritt auf den E-Commerce. Und das ging auch relativ schnell, wenn man sich anguckt, wie schnell Zalando dann doch Online-Schuhe verkauft hat, was man vor 15, weiß nicht, 20 Jahren für unmöglich gehalten hat. Und jetzt ist das Normalste der Welt. So wird es wahrscheinlich in einer ähnlichen Geschwindigkeit, vielleicht sogar noch schneller, für viele Anwendungen auch im Bereich der Logistik oder Großhandel oder Einzelhandel auch sein.
Da kommen wir gleich dann auch noch drauf, auf das Thema KI und Zukunft. Aber du hast in so einem Nebensatz einen ganz, ganz spannenden Aspekt. Und den, bevor wir auf die Zielgerade einbiegen, den möchte ich schon nochmal ganz kurz mit dir vertiefen. Und zwar, wir beklagen auf der einen Seite den Fachkräftemangel. Manche sagen, wir haben keinen Fachkräftemangel, wir haben Arbeitskräftemangel. Und auf der anderen Seite wird ja doch KI dann oft so im Sinne von Arbeitsplatzabbau, also ich finde manchmal auch ein bisschen fast schon pervers, hier dann auch diskutiert. Wir haben also Angst, dass Stellen abgebaut werden, die wir gar nicht besetzen können. Das ist der eine Aspekt. Und zum Zweiten ist es ja dann auch so, dass KI ja vielleicht auch Jobprofile vielleicht auch in deinem Team dann auch verändert. Also fange ich mal hinten an die Frage. Habt ihr schon Prompter im Team beispielsweise oder Personen, die jetzt mit einem neuen Profil, weil sie mit KI arbeiten, dann hier dann geholt wurden? Und wie siehst du das ganz generell, diese Diskussion Arbeitskräfte versus KI?
Also zur ersten Frage, nein, haben wir noch nicht. Ich finde es ganz schwierig. Es gibt sicherlich Berufsgruppen, wo es substitutiv wirken wird, das glaube ich schon, ne? Weil, wie ich ja vorhin gesagt, es repetitive Aufgaben gibt, wenn man so Bereiche wie im Customer Care sich anschaut, da gibt es auch schon lange, ne? Auch Programme, die automatisch E-Mails beantworten. Vor einigen Jahren haben das noch Agents gemacht. Das ist jetzt weniger so. Das gibt es ganz bestimmt. Genauso wie natürlich auch die Robotik und Automatisierung in den Lägern auch natürlich ersetzend wirkt. Aber ich glaube, für ganz viele Bereiche ist es arbeitserleichternd. Das kann auch physisch arbeitserleichternd sein. Wir haben so automatische Skelette, würde ich sie mal nennen, die beim Tragen helfen zum Beispiel. Das ist wirklich eine Arbeitserleichterung und schont die Muskulatur und das Skelett. Also das ist wirklich in so einer Richtung eine Erleichterung, wenn wir jetzt in der sehr physischen Arbeit sind. Aber halt auch einfach Dinge schneller zu arbeiten. Wenn man sich die Vorschläge bei E-Mails anschaut oder bei Teams, das ist das eine, die einfach Freiraum schaffen für andere Dinge. Das gibt's auch. Und da glaube ich nicht, dass dadurch halt Arbeitsplätze wegfallen, sondern es wird einfach unterstützt, den Arbeitsalltag zu vereinfachen, zu verbessern, vielleicht auch manchmal bessere Entscheidungen zu treffen. Deshalb bin ich da jetzt nicht pessimistisch, sondern eher optimistisch in fast allen Berufsgruppen, dass uns das eher hilft.
Das ist immer schön, gerade in diesen Zeiten, einen optimistischen Blick nach vorne. Und KI bietet ja auch jede Menge Chancen, die man nutzen kann als Unternehmen, auch als Person. Wenn wir da so einen Blick nach vorne werfen, und bei KI getraut man sich ja gar nicht zu sagen, die inzwischen üblichen 5 Jahre, früher haben wir mal noch 10 Jahre nach vorne geguckt, sagen wir bei KI 3 Jahre. Hast du da so Ziele, was du dann erreichen willst? Oder sagst du, gut, wir schauen uns das jetzt erstmal an und dann gucken wir mal von Use Case zu Use Case und dann schauen wir mal, was die Kunden davon halten und dann entwickeln wir das weiter? Oder hast du definierte Erwartungen?
Ich glaube, wir arbeiten wirklich jetzt mehr an Zielen. Ne? Bei der Erwartung bin ich vorsichtig, weil ich mich gerne auch positiv überraschen lasse. Also kann sein, dass die Erwartung noch deutlich übertroffen wird, ne? Was dann noch so kommt. Das weiß ich ja gar nicht. Aber es gibt klare Ziele für uns. Ne? Was wir sagen, in 3 Jahren wollen wir sicherlich ein ganz, ganz Großteil unserer Prozesskette, unserer Leistung, die wir abbilden wollen, wir digital gespiegelt haben, für unsere Kunden völlig zugänglich und völlig transparent haben. Natürlich über Schnittstellen und Cockpits die Transparenz natürlich mit Kunden zu geben, aber auch natürlich in das ganze Thema Vorhersage zu gehen, KI zu nutzen, aktiver Dinge zu steuern, zu optimieren. Also das ist ein ganz klares Ziel. Da arbeiten wir insbesondere unsere Digitalabteilung sehr, sehr stark dran, auch Schnittstellen besser zu bearbeiten. Ich meine, wir arbeiten im Lager und dann arbeiten wir mit ganz vielen Transportunternehmen zum Beispiel zusammen, Paketdienstleister wie die DHL oder Hermes. Aber auch da diese Warenübergänge besser und harmonischer zu reporten, zu steuern, das sind Dinge, da wollen wir auf jeden Fall in 3 Jahren sein, ganz klar. Sicherlich auch noch unser Automatisierungsgrad in unseren Lägern auch nochmal deutlich zu steigern. Wir haben da tolle Projekte, sowohl bei sehr statischen Anlagen, aber auch bei Robotern, die fahren und picken, die selbstständig fahren, also autonom fahren. Und sicherlich diesen Grad noch zu erhöhen, ist auch einer unserer Ziele, ja.
Das sind ja fast alles sehr komplexe, spannende Themen, mit denen du dich da beschäftigst. Wo holst du dir die Inspiration, den Input, um euch weiterzuentwickeln? Schaust du auf Wettbewerb? Du sprichst, hast du gehört, mit den Kunden, aber Kunden sind ja bei Innovationen jetzt vielleicht auch nicht immer diejenigen, an denen kann man die Innovation wahrscheinlich gut spiegeln, aber sie generieren vielleicht die Innovation nicht wirklich. Gehst du auf Kongresse? Wo kriegst du deine Insights her?
Ja, wir gehen zu Kongressen, klar, zu Branchentreffs, diese Dinge. Wir sprechen mit vielen, natürlich auch Beratungsfirmen oder arbeiten mit diesen in Kundenprojekten zusammen. Ganz wichtiger Teil sind halt auch Kunden. Ne? Ich glaube, für eine Dienstleistungsfirma, wie wir sie sind, innovative, gute Kunden zu haben, ist das Beste, was es gibt, weil wenn man halt auch da gemeinsam wächst. Und wir bekommen natürlich auch ganz viel Input von unseren Leuten, ne, die entweder top ausgebildet von der Uni kommen oder auch immer wieder Leute von rechts und links von unseren Kunden oder auch von Marktbegleitern dazukommen. So haben wir, glaube ich, immer ein gutes Ökosystem aus Menschen, die neue Ideen reinbringen, kreativ sind und dann halt neue Lösungen erarbeiten. Plus wir sind international tätig, in Europa und in Asien. Und da kommt auch sehr viel was. Also gerade wenn wir da nach Asien schauen, wo viel passiert, wo super spannende Kunden sind, die ganz einen anderen Herangehensweise an das Geschäft mitunter haben, können wir gerade sehr viel von lernen natürlich noch. Und das nehmen wir und versuchen das für alle unsere Kunden ein Stück weit zu adaptieren. Also deshalb, woher das kommt, ist vielfältig. Und es gibt auch nicht diesen einen Kanal und dann geht man zum Branchentreff XY und dann hat man es. Sondern es ist halt die unterschiedlichsten Gespräche, die wir führen, die unterschiedlichsten Kunden, die wir haben, die unterschiedlichsten Länder, in denen wir arbeiten. Die Summe macht es eigentlich, dass wir da hoffentlich immer innovativ bleiben. Und natürlich, ich glaube, das ist das Wichtigste, die Bereitschaft, sich auch immer verändern zu können und zu wollen, auch flexibel zu sein. Ich glaube, das zeichnet uns auch als Fieger aus von unserer Größe, von unserem Mindset, von unserer Kultur. Wir begreifen uns als Pionier der Kontraktlogistik und diesen Pioniergeist. Den haben wir nie aufgegeben, sondern ganz im Gegenteil, verstärken diesen doch immer.
Jetzt trauen wir uns mal doch noch die 5 Jahre Sicht zu zum Abschluss. Leider schon die Abschlussfrage an dich. Wenn du versuchst, 5 Jahre nach vorne zu schauen, wo siehst du da Fiege im Markt und welchen Anteil am Erfolg wirst du dann mit deiner Einheit hier haben?
Auch keine ganz leichte Aufgabe. Ich glaube, dass Fiege weiterhin ein total relevanter, wichtiger Player, Fulfillment, Logistik-Player im europäischen Markt ist, der die Kunden mit den besten Lösungen, die es gibt, ja, und auch mit innovativen Lösungen bedient. Sicherlich stark im Bereich E-Commerce. Für die Branchen, die E-Commerce-lastig sind, in anderen Branchen, Healthcare oder Reifen, starke Branchenlösungen haben wird und unsere Kunden da weiter begleitet und wir da auch weiter unseren Kunden Wettbewerbsvorteil verschaffen können mit unserer Leistung. Wo sehe ich unsere Digitaleinheit? Ich glaube, unsere Einheit wird an Relevanz gewinnen, weil wir diese Nachfrage nach digitalen Produkten, nach Transparenz, nach Steuerbarkeit der Supply Chain bedienen. Und ich glaube, dieser Push wird einfach von unseren Kunden kommen. Und ich glaube, dass das ein Must-Have für uns als Logistikunternehmen sein wird, dies zu haben, dies unseren Kunden anbieten zu können, dort auf Augenhöhe zu diskutieren. Und da wird immer mehr von unseren Kunden kommen. Auch ganz bestimmt, wenn wir immer mehr in diesen Bereich zum Beispiel Sustainability und Nachhaltigkeit gehen, was ja auch ein absolutes Megathema ist und total wichtig, gerade in der Logistikbranche, werden wir da wahrscheinlich gar nicht drum herum kommen, auch auf viele Dinge von Messung, Steuerbarkeit in diesem Umfeld auch da digital abzubilden. Und deshalb, glaube ich, bietet das für uns wahnsinnig viele Chancen als Fiege, für uns als Digitaleinheit. Und sehe da eigentlich eine ziemlich gute Zukunft für uns und sehe uns auch gut aufgestellt.
Felix, dabei viel Erfolg auf eurem weiteren Weg. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Das war die heutige Handelbar mit Felix Hettlage, Managing Director Digital bei der Fiege Group. Jemand, der innovativ Logistik und Digitalisierung verknüpft und stets den Kunden im Fokus hat. Wir verabschieden uns in eine kurze Sommerpause und sind dann Anfang August wieder mit einem spannenden Gast aus dem Handel für euch da. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, bleibt gesund, erfolgreich und zuversichtlich. Tschüss aus Köln, euer Kai Udetz.